Ihr hört ein Alex Exclusive.
Hola, Basti und Feliz Año Nuevo.
Hola, guapa. Feliz Año.
Ich glaube, die Zuhörer denken jetzt, hä, was geht bei denen? Aber ja, wir können es direkt aufklären, oder? Wir hören und sehen uns jetzt seit Wochen das erste Mal wieder, denn wir waren so ein bisschen in einer kleinen Jahreswechselpause, beziehungsweise du warst ja eigentlich noch viel mehr als ich und warst so schön auf Reisen. Und von daher sehen wir uns jetzt, wünschen uns ein frohes neues Jahr und sind ganz gespannt, was wir jetzt erzählen. Wir müssen auch sagen, ich glaube, es ist eine der wenigsten Folgen, wo wir uns so gut wie gar nicht vorbereitet haben, wo wir jetzt live zusammenkommen und einfach quatschen und du jetzt einen kleinen Reisebericht geben wirst über das, was du gemacht hast.
Da muss ich dir mal direkt ins Wort fallen. Also eine bessere Vorbereitung geht's ja gar nicht. Also es gibt ja keine bessere Vorbereitung, als frisch vom Roadtrip zurückzukommen und von diesem zu berichten. Da war ich ja wirklich, also die Erinnerungen sind so frisch, authentischer geht's ja kaum noch.
Ja, na gut, dann für dich. Also ich bin sozusagen, ich gehe so unvorbereitet wie nie in diese Folge rein, weil ich sozusagen jetzt nur Fragen stelle und mich überraschen lasse von dem, was du gemacht hast. Ich habe gar keine Ahnung, wo du warst oder was du gemacht hast oder mit wem oder wie auch immer. Von daher, ich bin total gespannt. Aber mir war auch nicht langweilig. Ich habe ja ein bisschen mich auch rumprobiert und habe ja meine erste Folge alleine quasi dann aufgenommen, weil ich dachte, es ist so schade, wenn wir jetzt irgendwie nichts senden. Und haben wir eine Neujahrsfolge gemacht mit dem lieben Harald Schmid, dem ehemaligen Leistungssportler und Hürdenläufer, und der jetzt auch ganz viel Wert ja auch auf gesunde Ernährung legt. Und da haben wir eine kleine Neujahrsfolge gemacht. Ich weiß gar nicht, hast du die mal angehört? Mal reingeschnuppert?
Klar, habe ich da reingehört.
Musst du mal machen, ist sehr, sehr schön geworden. Und ja, vielen Dank, lieber Harald, auch nochmal an dich. Ist ganz gut, weil ich glaube, es könnte dich auch betreffen. Er erzählt nämlich auch so ein bisschen von Durchfall auf Reisen und wie man das vielleicht verhindern kann. Und da musste ich direkt auch wieder an dich denken. Eine Reise ohne Dünnpfiff ist ja keine Reise.
Sehr
und
gut.
Von daher cool. Ja, und letzte Woche haben wir ja direkt nochmal zur vierten Folge gedroppt, was ja auch irgendwie sehr besonders war. Mit dem lieben Louis, unserem Backpacker. Und die Julie war ja auch mit dabei. Und von daher sehr, sehr cool. Das hat man natürlich im Vorfeld schon aufgenommen, die Folge. Und jetzt ganz neu und frisch im Jahr 2025 bist du zurück von deiner Rundreise in Peru. Und ich bin ganz gespannt, was du uns jetzt berichten wirst. Leg mal los.
Ja, ganz genau. Ach ja, das war so schön. Ich war 3,5 Wochen in Peru unterwegs. Genauer gesagt war ich im Süden von Peru unterwegs. Und vorweg, ich hatte keinen Durchfall. What? Wie kann das sein?
Vielleicht, weil du schon länger jetzt in dem Land warst und dein
ich
Körper schon darauf vorbereitet war?
Genau das denke ich, weil ich meine, jeder weiß, wer hier das Peru-Tagebuch gehört hat, auch nochmal kleiner Augenzwinker zum Peru-Tagebuch, der weiß, ich glaube, die ersten 4 Wochen, die ich hier in Peru gelebt habe, hatte ich einfach wirklich so schlimme Probleme gesundheitlich, dass ich dachte, oh Gott, was geht hier eigentlich ab? Und ich habe einfach direkt 8 Kilo abgenommen. Aber ja, mittlerweile denke ich, ich kann alles essen, ich kann alles trinken. So, ich könnte ja aus der Pfütze saufen, theoretisch. Mir wird nichts mehr passieren. Ich bin
das
gewappnet.
Das ist das, was Harald auch meinte. Sorry für die Unterbrechung, aber er meinte genau das. Vielleicht essen wir zu clean in Deutschland mittlerweile schon und reagieren dann halt drauf. Wenn du quasi in Deutschland auch mal ein bisschen Dreck frisst, dann reagierst du wahrscheinlich weniger auf Reisen als, Und er meinte auch, die Völker, andere Völker sind viel gesünder und vertragen viel, viel mehr Essen als wir, die sozusagen viel cleaner essen normalerweise.
Da habe ich auch eine interessante Side-Note dazu, bevor ich dann mal zu meiner eigentlichen Rundreise komme. Auf der Rundreise waren wir wandern, dazu komme ich aber nochmal. Und ich war mit meinem Partner unterwegs und der hat überlegt, ob er vielleicht das Wasser aus dem Fluss trinken kann oder in den Bergen. Was man ja theoretisch in den Alpen kann man das schon machen. Also das habe ich auch gemacht, da ist mir noch nie was passiert. Und dann haben wir da die Locals gefragt, ob das funktioniert. Und die meinten halt zum Beispiel, dass sie das tun. Aber sie empfehlen das halt keinen Europäern, weil die Europäer darauf meistens nicht so richtig klarkommen und das Wasser nicht vertragen in den Bergen, dort in den Anden, weil halt eben dort auch viel Viehzeug rumrennt, also viel Pferde, Esel, Kühe, die natürlich auch aus diesen Flüssen trinken und natürlich auch teilweise Exkremente in die Flüsse ablassen. Klar ist das dann hochverdünnt, aber ist vielleicht nicht so geil auf einer viertägigen Backpacker-Wanderung mitten im Nirgendwo dann vielleicht irgendwie den Durchfall deines Lebens zu bekommen. Kann man auch drauf verzichten.
Habt ihr es probiert? Nein, ne?
Ja, also mein Partner hat es probiert und ihm ist auch nichts passiert. Er kommt auf den Bauernhof, also vielleicht liegt es auch daran. Who knows, who knows. Aber kommen wir mal zu meiner Rundreise und wie die so gestartet hat und was ich so alles gesehen und erlebt habe. Ich habe das heute ein bisschen unterteilt, dass die Zuhörenden so ein bisschen auch einen Leitfaden haben. Also erstmal werde ich grob erzählen, was ich alles gesehen habe und dann werde ich das nochmal aufteilen in Tops und Flops. Jeder hat ja vielleicht auf so einer großen, großen Rundreise auch manchmal so das Gefühl gehabt, hätte ich jetzt auch mir sparen können, dann hätte ich vielleicht auch einen Tag länger in dem einen oder anderen Ort verbringen können. Weil so ganz einfach kann man es auch nicht immer rauslesen aus den Reiseführern. Meine Meinung würde ich sagen, es gibt große Reiseführer, die wir alle kennen und da wird immer alles eigentlich nur beschönigt und nie wird da eigentlich gesagt, naja, wenn man vielleicht mehr oder weniger das mag oder das weniger mag, dann sollte man vielleicht diese Stadt skippen, weil meistens wird ja immer nur gesagt, was man alles sehen kann. Weißt du, wie ich meine? Und wenn man dann vor Ort ist, ist es dann vielleicht gar nicht so geil, wie es dann vielleicht im Reiseführer angepriesen wurde. Dementsprechend will ich heute auch ungeschont über meine Flops sprechen. Oder was so ein bisschen overrated war. Genau, und dann habe ich natürlich noch viele, viele Tipps diesmal, die in Richtung unseres Handgepäcks gehen, für alle, die noch nie zugehört haben. Wir packen immer unser Handgepäck am Ende und wir haben immer einen Song für unsere Handgepäck-Spotify-Playlist. Und ich habe aber diesmal ganz, ganz viele Reisetipps für Dinge, die man mitbringen sollte. Die passen alle gar nicht ins Handgepäck, deswegen kommen die heute in meinen Koffer.
Geil.
Dann würde ich sagen, fange ich mal an. Vielleicht hast du so ein bisschen was mitbekommen. Ich bin natürlich in Lima gestartet. Also ich bin von Iquitos, wo ich gerade wohne, nach Lima geflogen. Und habe dann dort ein paar Tage in Lima verbracht. Da war gleich mal vorneweg, Lima finden viele Leute nicht so schön, ist einer meiner Tops. Also ich muss sagen, Lima gefällt mir sehr, sehr gut. Die Leute haben sehr, sehr viele Vorteile gegenüber Lima. Lima sei sehr gefährlich. Klar gibt es in Lima viel auch Kriminalität und Gewalt in bestimmten Ecken, aber da bist du meistens nicht. Da gibt es keine Airbnbs oder Hotels. Dementsprechend brauchst du dir da eigentlich überhaupt gar keine Sorgen machen. Und wenn man mal ein bisschen weiter googelt und ein bisschen rumstöbert in den ganzen Reiseführern, dann hat Lima wirklich viel zu bieten. Und nicht nur ein Museum, sondern wirklich eine unfassbar große, wie war das, Museenszene? Ja, I did it. Eine unfassbar große Museenszene, eine exzellente Küche. Also es gibt von High-End-Food bis zum, ja, bis zur 2,50 € wie sagt man, Pizzeria, Hühnerei. Also es ist halt so ein Hühnerladen, so ein Bräulerladen, da wo man so Chicken essen kann. Ich weiß nicht, wie man so auf Deutsch machen kann. Aber es schmeckt halt wirklich überall. Lima hat eine der höchsten Dichten an High-End-Restaurants. Wenn man in den Top 100 von den besten Restaurants auf der ganzen Welt guckt, steht ganz oft Lima mit drin. Also Platz 3, Platz 7, Platz whatever. Das wechselt natürlich auch jedes Jahr, aber die Food-Szene ist extrem hoch. Ich war auch in einem Essen. Da kann man ein bisschen gucken, Preise vergleichen. Es gibt auch welche, die richtig gut sind und da kommst du für umgerechnet 200 € pro Person, 200 € für zwei Personen, glaube ich, gut raus. Und hast aber natürlich Luxusessen gegessen. Ne? Also, das war ganz geil, das habe ich gemacht. Lima hat auch eine Küste, bei der man natürlich auch viel Küstensport machen kann. Laufen, Paragliding, Tauchen, alles, was man surfen. Das ist schon sehr cool. Es ist keine Küste, die zum Chillen einlädt. Also es ist eine steinige Küste und das Wasser ist sehr, sehr kalt. Aber es ist natürlich eine willkommene Abwechslung, im Sommer an der Küste entlang zu spazieren. An sich
Okay,
ist
warte, ich hab erst da noch ein paar Zwischenfragen. Wie lange warst du in Lima?
in Lima war ich jetzt, ich war einen Tag vorher schon da. Ich war 1,5 Tage vorher da und die habe ich auch gebraucht. Ich würde sagen, also ich war jetzt selber 4 Tage in Lima und für Leute, die sich wirklich Zeit nehmen wollen für eine Stadt und die auch richtig kennenlernen wollen und nicht nur schnell, schnell die 3 Hauptspots abklappern, für den würde ich fast sogar sagen, 4 Tage lohnen sich, weil Lima hat über 10 Millionen Leute, ne? Die Stadt ist eine Megametropole. Dementsprechend
Und du
hast du
hast
auch.
gesagt, da gibt es kein Airbnb und kein Hotel?
Nein, 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 nein. Es gibt kein Airbnb in den Ecken. Es gibt bestimmte Viertel, die sind von Gewalt dominiert.
So, alles klar. Okay, ich dachte, wo hast du denn da geschlafen und wie hast du da, also alles klar.
Nein, das ist es halt. Also Lima hat auch ganz, ganz viele Ecken, ganz viele Viertel, wie zum Beispiel Barranco, Miraflores, San Isidro. Die haben so einen hohen westlichen Standard. Da denkst du, du wärst irgendwo in Europa vielleicht oder in Nordamerika. Es gibt aber auch Viertel, zum Beispiel das Viertel Barrios Altos, das ist dafür bekannt, dass man da nicht hingeht, ne, weil da eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass man da ausgeraubt wird. Aber du läufst da nicht aus Versehen rein, also das kriegst du schon irgendwie mit. Da müsstest du schon wirklich unglücklich sein, wenn du da aus Versehen in dieses Viertel reingerätst. Dementsprechend, die meisten Hotels und alles drum und dran sind sowieso alle in Miraflores und Umgebung. Und dort sind natürlich auch viele, viele coole Sachen. Das Einzige, was ein bisschen weiter weg ist, was auch touristisch ist, ist halt das historische Zentrum. Und das ist weiter im Norden. Kann man auch machen, empfehle ich auch sehr. Ist architektonisch gesehen sehr, sehr schön. Und da gibt es auch nochmal ein paar Museen. Dementsprechend,
Und
ja.
ich wollte noch wissen, hast du die Restaurants angesprochen? Weißt du noch, wie die heißen? Oder kannst du was empfehlen noch?
Genau, also ich war selber im Merito. Es gibt aber auch noch andere. Es gibt das Central, es gibt das Kiolle, es gibt das Maido. Also, das sind alles High-End-Restaurants, wo man wirklich eine tolle Zeit verbringen kann mit so, wie nennt man das, so Food Experience. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber Peru hat auch verschiedene Immigrationswellen oder also Immigrantwellen gehabt aus verschiedenen Richtungen. Und zum Beispiel, die landen halt alle in Lima, ne? Weil Lima ist einfach so der zentrale Punkt in Peru. Und große, große Gruppen aus dem Ausland, die in Peru leben, sind zum Beispiel Chinesen oder JapanerInnen. Und das bedeutet, dass diese Küche extrem influenced ist bei verschiedenen Ländern. Also wir haben eine krassen Einfluss in die japanische Küche oder von der japanischen Küche. Also es gibt viele super gute Sushi-Restaurants und es gibt ganz, ganz viele Shifa-Restaurants. Shifa ist diese Fusionsküche aus peruanischer und chinesischer Küche.
Das klang jetzt wie Skifahren.
Ja, so ähnlich. Und das sieht man ganz oft. Die sehen von außen, es kommt natürlich auf den Standard an, aber es gibt, wenn man mal ein bisschen länger in Peru ist, dann traut man sich auch mal in Restaurants, die nicht so fancy aussehen und die schmecken genauso gut und die kosten dann wirklich nur 4, 5 € pro Person. Ne? Hauptspeise
Geil.
und Getränk. Also das ist natürlich auch geil. Klar muss man immer ein bisschen mit dem Menschenverstand reingehen und gucken, okay, esse ich hier Ceviche, ja oder nein? Ne? So roher Fisch, würde ich das jetzt hier essen? Weiß ich jetzt nicht. Aber Sachen, die frittiert sind, Sachen, die heiß gemacht sind, also da brauchst du dir eigentlich keine Sorgen machen.
Hast du einen Low-Budget-Restaurant-Tipp noch?
Boah, im
Oder warst du
Grunde.
nur High-End-Essen?
Nein, nein, nein. Also im Grunde genommen kannst du überall Low Budget essen, wenn du einfach ein bisschen durch die Straßen läufst. Und vielleicht guckst du dann einfach, okay, da sitzen jetzt vielleicht mehr Einheimische drin als Weiße. Und vielleicht sieht es nicht so super fancy aus. Ne? Da muss man auch vielleicht mal ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen und sagen, oh, das ist jetzt aber gar nicht so hübsch und so fancy. Ja, aber dann kann man, also wenn man immer hübsch und fancy erwartet, dann muss man auch höhere Preise erwarten. Das ist ja klar.
Na,
Das ist
absolut, ja.
bei uns genauso. Dementsprechend ein bisschen mit dem Flow gehen, ein bisschen euch treiben lassen. Und vielleicht nicht in der Hauptstraße was essen gehen. Ansonsten, genau, würde ich sagen, war es das zu Lima. Also ich könnte jetzt auch nur über Lima sprechen, aber da würde ich sagen, machen wir mal eine Folge nur zu Lima. Und was man da so sehen kann, neben den 3 Hauptmuseen und der Küste. Sonst sprengt das heute ein bisschen den Rahmen. Ich will heute eigentlich nur einen kleinen Überblick geben über, was man in 3 bis 3,5 Wochen alles so machen und sehen kann. Genau, deswegen würde ich sagen, nach Lima sind wir dann mit dem Flugzeug nach Cusco geflogen. Cusco ist eine Stadt, die über 3000 Metern liegt. Und da kommen so einige Hürden und Probleme mit sich. Und zwar die Höhenkrankheit. Ich weiß nicht, ob du schon mal von der Höhenkrankheit gehört hast, aber Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, naja, ich bin auch jung und gesund und naja, und eigentlich bin ich nur hitzeempfindlich und alles andere geht. Also ich bin so bei Wetterumschwüngen bin ich empfindlich. Bei der Höhe, ja, keine Ahnung. Die Sache ist halt, ich war aber noch nie über 3000 Meter. Also wenn man überlegt, die Zugspitze ist nicht mal 3000 Meter hoch, glaube ich. Und dort liegt eine ganze Stadt auf 3000 Metern und es geht noch höher. Es ist erstmal nur die Stadt, die auf diesem Plateau liegt. Und erster Tipp natürlich, trinkt ganz, ganz, ganz viel Coca-Tee aus den Coca-Blättern. Die kriegt man überall, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass man die nicht bekommt. Oder halt Munja-Tee, das kriegst du an jeder Ecke auf dem Straßenmarkt, an jedem Supermarkt, in jedem Hotel werden dir Coca-Blätter zur Verfügung gestellt. Und entweder trinkt man das als Teeaufguss oder man kaut die ganze Zeit. Ich finde beim Kauen nicht so geil irgendwie, schmeckt mir nicht so. Den Tee habe ich halt die ganze Zeit getrunken. Ich hatte trotzdem Probleme. Ich hatte super Kopfschmerzen. Also man hat so, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man tauchen gehen. Man hat so ein bisschen Druck irgendwie. Und man hat unfassbar krasse Albträume. Das finde ich so absurd. Und nicht nur ich. Also die Person, mit der ich unterwegs war, hatte auch Albträume. Und auch andere Leute, mit denen wir gesprochen haben, die haben dann Albträume gehabt, wenn sie das erste Mal dann da oben sind. Das ist auf jeden Fall krass. Und man hat so ein bisschen...
Habt ihr mal so ein Traumtagebuch dann geführt?
Ich hab tatsächlich ein Traumtagebuch geführt, also weil ich das schon die ganze Zeit mache für mein Auslandsjahr, was ich hier verbringe. Da schreibe ich immer auf, wie lange ich geschlafen habe. Und ich markiere mit Farben immer den Tag oder die Nacht, was ich geträumt habe. Die meiste Zeit habe ich mich nicht daran erinnern können, aber es gibt tatsächlich auch mal Momente, da war es sehr gruselig oder andere Träume halt, gute Träume. Genau, und ja, für die Zeit.
Feuchte Träume.
Vielleicht auch einen feuchten Traum, genau. Für die Zeit in Cusco konnte ich mir auf jeden Fall ein rotes Kästchen malen, weil ich einfach einen Albtraum hatte. Und happens, war auch okay. Die Sache, die mich noch ein bisschen mehr belastet hat, ist dieses Gefühl, dass man irgendwie immer was auf der Brust hat. Also man kann so schwer tief einatmen. Es ist so, man ringt so ein bisschen nach Luft und ich bin wirklich jung und gesund und ich habe auch ein gutes Lungenvolumen. Dementsprechend fand ich das schon ein bisschen krass. Und es wird doch krasser, weil um Cusco herum kann man halt viel machen. Cusco alleine bietet auch eine Menge, also viel, viel Inka-Museen, viel Pre-Inka-Time-Sachen, die man machen kann. Also alle, die Bock auf Anthropologie haben, auf Archäologie, auf so Historisches, die sind in Cusco auf jeden Fall gut aufgenommen. Man kann sehr gut essen gehen. Viele leckere kulinarische Sachen findet man dort. Und außerhalb von Cusco kann man halt auf jeden Fall richtig geil Sachen unternehmen. Zum Beispiel kann man von Cusco aus in so Inka-Ruinen fahren. Es gibt ja mehr als nur das Machu Picchu. Also darauf komme ich noch zu sprechen, auf Machu Picchu. Aber es gab eigentlich nur einen Inker und das Inka-Volk. Und das Inka-Volk gab es ja ziemlich lange und nicht super lange, eigentlich nur 100 Jahre. Aber die haben so viel krasses Zeug gebaut, dass um Cusco herum und auch selbst in Cusco siehst du noch diese ganzen Auswirkungen von den ganzen Steinen, die sie rumgeschoben haben und verarbeitet haben. Also selbst die Mauern, die sie jetzt heute noch in ihren Häusern verarbeitet haben, sind noch aus der Inka-Zeit und teilweise aus der Pre-Inka-Zeit. Also es ist so krass, wie langlebig das ist, was die errichtet haben. Und du kannst zum Beispiel von dort aus gut Touren buchen. Wir haben eine Tour zum Rainbow Mountain gebucht. Der Rainbow Mountain ist auf 5000 Metern und ein bisschen höher als 5000 Meter. Und da dachte ich mir so, oh, ich fühle mich zwar gar nicht mehr so gut. Auf 5000 Metern, also man fährt relativ lange dahin und dann wanderst du nochmal so ein paar hundert Meter hoch. Diese paar hundert Meter fühlen sich so unendlich lange an, weil man wirklich langsam laufen muss. Man kriecht da hoch, hat man das Gefühl. Und alle keuchen sich da hoch. Und dann stand ich da oben und dann hat es angefangen zu schneien. Und es war einfach nur kalt. Ich hatte Sommerklamotten an, mehr oder weniger. Und dann ziehen auch noch die Wolken über diese Rainbow Mountains rüber, die da diese verschiedenen Farben haben. Das heißt, man sieht auch gar nicht so viel. Dann wartest du da ganz oben, dass da alle ihre Fotos machen vor diesem Schild von diesem Berg. Also das war wirklich zäh und ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Ich habe es mir selber unter Flop eingetragen, weil es mir nicht so gut ging, davor, währenddessen und danach durch die Höhe, obwohl ich mir schon, glaube ich, 1 oder 2 Tage Zeit genommen habe im Cusco, um mich zu akklimatisieren. Es war einfach ein langer Trip, damit ich dann da irgendwie hochkraxel und dann wieder ziemlich lediert nach unten gehe.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht, kostet auch ein bisschen was. Von daher, was cool war, war auf dem Weg dahin, hat man in diesem kleinen Minivan super viel Landschaftliches gesehen, was sehr, sehr schön war. Und diese Minivans halten meistens auch nochmal an so touristischen Stellen. Ne, hier nochmal was kaufen, da nochmal was machen, da nochmal ein Foto machen. Das ist schon cool. Rainbow Mountain an sich habe ich mir persönlich als Flop aufgeschrieben. Kommen wir aber zu einem Top oder mehreren Tops. Das sind ab Cusco. Kannst du loslaufen zum oder ja für den Track zu Machu Picchu oder nach Machu Picchu? Und hier begann eigentlich mein richtiges Abenteuer. Ne? Wir hatten einen Backpacker dabei, also unseren Rucksack mit ganz viel Zeugs drin, was auch nicht so gut war. Nochmal auch Hinweis: Vielleicht packt ihr euch einen kleinen Rucksack ein, nehmt diesen kleinen Rucksack und lasst euch den großen Rucksack irgendwie in die nächste Unterkunft fahren. Das klar kostet das immer alles was. Aber manchmal sind die Kosten geringer als deine physischen Schäden, die du danach trägst.
Ja.
Ich bin den Salgantay-Trek gelaufen. Ich habe mich zu einer, wie sagt man das? Ich habe mich schon zu so einer Basis fahren lassen. Und von da aus bin ich dann losgelaufen. Dort konnte man den ersten Tag dann schon so einen See erklimmen, also der See war relativ weit oben mit richtig geiler Aussicht und sowas alles. Das ist in, jetzt lass mich lügen. Ich glaube, das ist in Okavango oder so ähnlich. Aber wenn man Salkantay Track eingibt auf Google, dann findet man auch alle Stellen, die man ablaufen muss. Das habe ich auch ohne Guide gemacht. Das kann man schon, also jemand, der gesund ist und gut zu Fuß ist, kann das auch ohne Guide machen. Man läuft dann 4 oder 5 Tage, es kommt auf die Person an, Richtung Machu Picchu. Und das war sehr, sehr anstrengend, kann ich dir gleich sagen. Also wenn du vorm Salkantay stehst, bist du auf ca. 4000 Metern und der Salkantay selber ist 6000 Meter hoch. Das ist auf jeden Fall
Was?
eine richtig krasse Wand, die da vor dir steht, mit Schnee bedeckt und Gletscher und allem drum und dran. Und auf dem Weg dahin siehst du so viele tolle Sachen und so viele verschiedene. Ja, fa fast schon sagen Klimazonen. Also du bist da oben, du frierst, dann gehst du irgendwie wieder 300 Meter runter hinterm Berg. Auf einmal fangen da an, irgendwie Kakteen zu stehen und Palmen. Und davor war eigentlich noch Marslandschaft. Also das war schon ziemlich cool. Das empfehle ich. Wir waren in der Regenzeit da. Es hat nicht ein einziges Mal geregnet und wir hatten nur Sonne und keine Menschen. Also das war natürlich
Oh,
schon.
geil.
Das war sehr, sehr cool. Keine Ahnung, vielleicht macht es der Klimawandel möglich oder irgendwie oder was, weiß ich nicht. Aber für mich war geil. Wenig Leute, freie Sicht, gutes Wetter. Das Einzige, was es war, war halt anstrengend. Aber jetzt komme ich natürlich zu dem absoluten Highlight meiner Reise. Wenn du diese 4 Tage gewandert bist, ja, mir hat alles wehgetan. Ich hatte dann irgendwann Kreuzbandprobleme, ich hatte schlimme Blasen, mein Wanderschuh ist gebrochen. It was tough. It was tough.
Wow. Und du fragst dich, warum du jetzt nach der Reise müde bist, ne? Ist klar.
Die Sache ist, du kommst dann irgendwann in Aguas Calientes an, nach 4 Tagen. Das ist dieser Ort vor Machu Picchu. Super touristisch, ist der schlimmste Ort, den ich je gesehen habe. Also es ist wirklich alles auf den Tourismus ausgerichtet. Es ist auch wesentlich teurer als andere Orte in Peru. Aber wir haben uns für Heiligabend dann Tickets natürlich schon Monate vorher reserviert. Für Machu Picchu sind dann morgens um 6 auf Machu Picchu rauf. Da kann man auch mal hochwandern. Wir haben einen Shuttle genommen, weil wir konnten nicht mehr laufen. Freie Sicht auf Machu Picchu, wenig Leute, Sonne pur. Sowas ist super selten. Machu Picchu hat irgendwie 3/4 der Zeit im Jahr Regen. Das heißt, wir waren so lucky. Wir hatten Bilder gemacht, die sehen aus wie eine Leinwand. Es sah aus wie Fake. Das war echt. Und ich habe
Geil.
mich so
Kannst du
gefreut.
ja mal mit der Handgepäck-Community teilen.
Kann ich mal machen, ja. Da habe ich mich sehr gefreut drüber, weil da hat sich dieser ganze Aufwand einfach gelohnt. Und Ich war so ein bisschen vorgeschädigt von diesem Rainbow Mountain, dass ich da hochkraxel und dann war es plötzlich so Schnee und Regen und wolkig, aber ich hatte freie Sicht und das hat mir dann die Schmerzen auch erstmal gelindert. Und dann ging es eigentlich auch schon weiter. Dann bin ich nämlich nach Arequipa gefahren. Ach Quatsch, dann bin ich nämlich nach Puno gefahren, das ist der Titicacasee. Und nach Puno bin ich über Juliaca gefahren und Juliaca ist so, brauchst du nicht, mach's einfach nicht. Da braucht man nicht aussteigen. Juliaca ist wirklich eine nicht schöne Stadt. Haben wir auch nur ganz kurz gesehen. Also so auf dem Weg nach Puno. Puno ist wiederum ein bisschen schöner. Auch nicht die schönste Stadt, aber da fährt man eigentlich nur hin für den Titicacasee. Und da empfehle ich eine Tour auf den Titicacasee zu machen. Die kostet natürlich auch was. Ist alles nicht immer so ganz billig bei diesen Hauptattraktivitäten, aber once in Peru, you know. Also wie oft wirst du das nochmal machen? Frage ich mich immer, ne? Spare ich lieber in Deutschland ein bisschen was oder meinem Alltag und mache dann mehr Erlebnisse. Da empfehle ich dir auf jeden Fall nicht nur die Urus-Inseln zu machen, sondern auch die Taquil-Insel mitzumachen. Die ist weitaus schöner als die Urus-Inseln. Die Urus-Inseln sind spannend, weil das sind so Inseln, die sind aus Stroh oder aus Schilf und die schwimmen so auf dem Wasser. Und
Was?
da leben indigene Personen drauf und die kann man auch besuchen. Sie sind natürlich krass auf den Tourismus angewiesen und auch irgendwie vorbereitet und geben dir ein bisschen Show und keine Ahnung was und berichten ein bisschen über ihr Leben. Das ist schon auch sehr spannend. Und dann fährst du noch weiter auf die Urus-Inseln und das ist so eine Insel, da darfst du zum Beispiel kein Land kaufen, da leben nur einheimische Folklore oder Indigene mit ganz viel Folklore. Also die halt so extrem krass ihre eigenen Traditionen bewahren und da auch voll stolz drauf sind und es dann auch zeigen. Und das war schon sehr, sehr cool. Da haben wir auch gegessen.
Und habt ihr eigentlich die Reise komplett allein zusammengestückelt oder habt ihr so eine komplette Pauschalreise irgendwo gebucht? Wie war das?
Ist eine gute Frage. Wir machen nie Pauschalreise. Also wir haben im Vorfeld uns eine Google Sheets oder eine Excel erstellt und haben das halt remote halt, weil mein Partner in Deutschland sitzt. In gewissen, ja, wie in so Zoom-Meetings haben wir, ja, waren sogar Zoom-Meetings, haben wir dann immer geplant, wo wollen wir als nächstes hin, was machen wir als nächstes, was würde es kosten, was kann man da in der Umgebung alles machen. Das dauert ein bisschen, macht aber Spaß. Also mir macht sowas Spaß, meine eigene Reise zusammenzustellen und zu erstellen. Und das gibt mir so ein gewisses Stück von Vorfreude auch. Also ich freue mich dann einfach so sehr, das alles auch wirklich zu machen, was ich geplant habe. Genau.
Oh,
Ich
cool,
merke
geil.
gerade, ich erzähle so viel. Mein Gott, die Zeit rennt so krass. Und ich muss jetzt ein bisschen sputen. Ich hoffe, dass die Leute nicht eingeschlafen sind von dem, was ich erzählt habe. Vielleicht können wir das auch noch mal irgendwie zusammenfassen als Route, die ich mir selber erstellt habe. Ich kann noch mal kurz zusammenfassen. Ihr habt es ja alles jetzt mitbekommen. Lima, Cusco, Rainbow Mountain, Salcantay, Machu Picchu. Dann kam Puno mit dem Titicacasee. Und mit den Inseln da drauf. Und dann bin ich mit dem Bus, genau, das ist auch so eine Frage, wie kommt man immer zu den ganzen Orten? Entweder nimmst du dir einen Bus. Es gibt gute Busanbieter, viel besser als diese Übernachtbusse oder Langreisebusse in Deutschland. Es gibt so Busse wie Crustel Sur, die sind so gut. Also da kann unsere grüne Konkurrenz in Deutschland gar nicht mithalten. Diese Busse sind super sicher. Man muss Ausweise zeigen, man wird gefilmt, damit die Leute wissen, wer da wirklich drin ist, damit es also keine Raubüberfälle gibt, damit man die Leute im Endeffekt auch nochmal irgendwie besser einordnen kann. Du kannst deinen Sitz richtig weit nach hinten legen, also du kannst wirklich schlafen, ne? Du kannst nicht waagerecht liegen, aber du kannst schlafen. Das ist schon sehr geil. Du hast funktionierende Steckdosen, es ist super sauber. Es ist wirklich richtig sauber. Und es gibt auch andere Reisebusanbieter, da muss man einfach mal gucken, was die besten sind. Da gibt es natürlich auch eine Preisrange, aber man zahlt nicht viel Geld und es lohnt sich. Und da bin ich dann immer zwischen den ganzen Städten hingependelt oder ich habe mir in einer Stadt so eine Tour gebucht, um in die nächste Stadt zu kommen. Und dann hat man auf dem Weg immer noch so Mini-Dörfer gesehen und nochmal ein bisschen Geschichtliches mitgenommen. Das sind auch Möglichkeiten, die man machen kann. Ich bin nach Arequipa. Arequipa ist einer meiner Highlights gewesen. Arequipa ist so eine schöne Stadt. Sie erinnert mich an Spanien und es ist einfach wirklich alles schick und sauber und ordentlich und super tolle Food-Szenen. Da habe ich Silvester verbracht. Das war der einzige Nachteil, plant bitte ein, ob ihr über einen Feiertag irgendwo hinfahrt und dann nur eine gewisse Zeit da seid, weil dann haben die ganzen Sachen zu. Das war nicht so geil. Die Stadt an sich hat es wettgemacht, weil sie natürlich sehr schön ist, architektonisch gesehen, und man kann viel irgendwo rumwandern und sie ist von Vulkanen umgeben. Und dann kann man richtig geil Vulkane beobachten. Das ist schon sehr, sehr cool. Ich bin auch einmal mit diesem Bus auf dem Weg nach Arequipa, muss das gewesen sein, Richtung Colca Canyon. Da haben wir sogar einen aktiven Vulkan gesehen, der geraucht hat. Also das war schon cool. Und von Arequipa aus kannst du den Colca Canyon, und wer noch nicht genug vom Wandern hat, der macht noch eine Colca-Wanderung für 2 Tage und kann dort Wildlife beobachten, wie zum Beispiel Andenkondore. Da habe ich auch welche gesehen. Sehr, sehr seltene Greifvögel. Für mich als Biologe natürlich super spannend und für alle Naturinteressierten und Explorers ist das natürlich sehr, sehr geil. Und dann ging es auch schon Richtung Ende. Ich bin dann nach Ica slash Huacachina gefahren mit dem Nachtreisebus und nach Paracas. Da würde ich sagen, bisschen overrated, spart euch das vielleicht. Ich meine, ihr könntet dann auch von Arequipa nach Lima zurückfliegen. Warum habe ich Ica gemacht, beziehungsweise Huacachina? Da gibt es eine Wüstenoase. Sehr Instagrammable, in Realität eher ein bisschen nicht so gut. Und sehr teurer Ort einfach. Super teuer, super touristisch. Und Paracas das gleiche. Da geht man hin, um auf die Islas Ballestas zu fahren. Das sind so Inseln, die heißen Galapagos-Inseln für Arme. Und da kann man halt Wildlife beobachten. Ich habe Pinguine gesehen, Seelöwen, Pelikane, Tölpel und sowas alles. Es gibt aber auch so eine Inseln in der Nähe von Lima. Also würde ich vielleicht beim nächsten Mal einfach von Arequipa nochmal zurück nach Lima fliegen und dann in Lima nochmal mit dem Boot Richtung Inseln fahren und das Gleiche dort machen, mit dem Plus, dass man dort sogar tauchen könnte mit den Tieren. Also das ist schon besser, würde ich behaupten. Und so ist meine Reise zu Ende gegangen. Viel gesehen, viel gemacht, viel gelitten, aber ich bin sehr entspannt auch zurückgekommen im Kopf, ne? Es war auch nach langer Zeit wieder mal so, dass ich wirklich alle meine Sachen, meine To-Dos, meine E-Mails nicht gecheckt habe und einfach nur mich auf die Reise konzentriert habe. Genau, hast du noch Fragen?
Ja, Money, 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 was kostet denn so ein Spaß?
Was kostet so ein Spaß? Ich bin natürlich nicht von Deutschland ausgeflogen. Die Flüge von Deutschland kosten nach Lima genauso viel wie meine Reise eigentlich. Also ich habe 1,5 ausgegeben.
Das geht aber. Ich hätte es mir jetzt fast noch mehr quasi vorgestellt.
Jetzt musst du dir halt für jemanden aus Deutschland nochmal 1,5 für den Flug hin und zurück überlegen oder draufpacken. So
Ja,
circa.
aber für 3,5 Wochen auf jeden Fall, ne? Für so für die ganzen Erlebnisse, was du da erzählt hast. Und
Und
man
ich
braucht ja
habe
auch
wirklich
Unterkünfte,
tausend
Transporte.
Also wirklich alles, alles. Ist jetzt nicht irgendwie ohne dies, ohne das. Und jetzt musst du dir auch mal überlegen, du ziehst ja dann auch noch Geld ab für die 3 Wochen, die du in Deutschland Geld, wie sagt man, Essen ausgeben würdest, zum Beispiel Lebensmittel. Was gibt man für 3 Wochen Lebensmittel aus? Vielleicht 200 €, keine Ahnung, kommt auf das Einkaufsverhalten an. Aber die kannst du auch wieder abziehen, weißt du? Also kann man sich ja auch so ein bisschen zusammenrechnen. Genau, ist natürlich nichts ist umsonst hier im Leben, auch nicht in Peru. Aber für das, was ich bekommen habe, war es das auf jeden Fall wert. Ich würde mal ganz schnell zusammenfassen, bevor wir Richtung Ende kommen, was ich jetzt als Tops und was ich als Flops aufgeschrieben habe. Meine Tops sind auf jeden Fall Arequipa plus den Colca Canyon, der Salcantay plus die Machu Picchu Tour. Und da gibt es Touren zwischen 1 und, boah, ich glaube 15. Wir haben die Tour 2 gemacht. Und die offizielle Website hat, glaube ich, so ein ganz, ganz hässliches KI-Lama. Dass ihr da nicht euch irgendwie bescheißen lasst, weil es gibt natürlich viele Leute, die Machu Picchu anbieten, aber gar kein Machu Picchu drin ist. Da muss man gucken, dass man auf der offiziellen Website landet.
Kann man ja vielleicht nochmal in die Shownotes packen. Vielleicht kannst du deine Tops und Flops irgendwie nochmal kurz auflisten
Ja.
mit den Links oder so, wenn du das irgendwie schon hast.
Ich habe das hier aufgeschrieben, genau. Dann können wir das alles in die Shownotes packen, damit ihr Bescheid wisst. Flops, ach ja, und Top würde ich noch sagen, Lima. Meine Flops würde ich sagen, Rainbow Mountain overrated, Huacachina und Paracas kann man machen, würde ich aber skippen und dafür lieber dieses Wildlife, wenn man auf sowas steht, in der Nähe von Lima organisieren. Und neutral finde ich den Titicacasee. Muss man gesehen haben, glaube ich. Muss man aber kein zweites Mal gesehen haben. Ist jetzt War spannend, war aber auch wieder so super hoch. Also war auch wieder irgendwie 3000 Meter hoch. Ist einfach nicht meins. Ich sag dir ganz ehrlich, ab 3000 Meter Höhe, boah, irgendwie nicht so meins.
Meinst du, man kann sich da in Deutschland irgendwie vorbereiten?
Schwierig, schwierig. Akklimatisieren kannst du dich nur in der Stadt selber und halt ganz viel Koka und Munia-Tee trinken. Ich habe noch viele, viele Tipps für unseren Koffer heute, nicht für unser Handgepäck. Blasenpflaster aus Deutschland mitbringen. Ich habe in Arequipa kein einziges Blasenpflaster gefunden, in keiner Apotheke, in verschiedenen Anbietern. Also das fand ich schon absurd. Checkt eure Wanderschuhe nochmal. Wandert nicht mit neuen Schuhen und wandert vielleicht nicht mit den letzten alten Botten, die ihr zu Hause findet, weil das habe ich gemacht und die sind dann gebrochen. Auch nicht so praktisch. Durchfallmittel mitbringen. Bringt euch das mit, weil auf diesen Reisen, wenn ihr da wirklich in den Bergen seid, da gibt es keine Apotheke oder irgendwas. Da kannst du einen Tee trinken, aber sonst nichts. Lasst euch da vom Arzt oder Apotheker beraten. Da will ich jetzt keine Tipps geben. Eine Stirnlampe finde ich vielleicht auch nicht schlecht. Gerade wenn man wandert und es vielleicht nicht rechtzeitig in die nächste Basis schafft, dann ist es vielleicht dunkel. Dann bräuchte man vielleicht eine Stirnlampe. Wir haben es immer rechtzeitig geschafft. Wir sind aber auch sehr, sehr sportlich. Ich weiß nicht, ob Leute sich vielleicht überschätzen und dann im Dunkeln wandern müssen. So eine Sache. Stirnlampe hatte ich nicht dabei. Ist mir aber irgendwie eingefallen, dass das nicht schlecht gewesen wäre. Eine knieschonende Bandage. Kennst du diese Dinger, die man sich ums Knie macht?
Ja, na klar.
Das hätte ich gebraucht. Das hätte ich gebraucht. Und das kriegst du nur in Deutschland, das kriegst du hier nicht. Da müsste ich ja zum Arzt gehen. Wofür nicht denn einen Arzt in den Bergen? Also, das wäre richtig geil gewesen. Genug Sonnencreme. Sowas ist auch immer alles teuer. Die ganzen Sachen, die wir in Deutschland haben, gibt es auch teilweise in Peru. Bloß sie sind viel, viel teurer, weil sie halt nach Peru importiert werden. Also von Deutschland aus exportiert werden, aber nach Peru importiert. Genug Sonnencreme. Viel Kokamunia-Tee trinken, Karten auf Maps.me vorher downloaden, gerade wenn man wandern geht. Das ist auch so ein Tipp. Viele Tipps hatten wir auch schon mal in unseren alten Folgen, aber ich will es heute nochmal zusammenfassen, weil es mir wirklich wichtig war. Schaut auf die Feiertage beim Plan, dass ihr nicht nur einen Tag da seid, wenn Feiertag ist, weil dann habt ihr nichts, was ihr sehen könnt. Leichte und warme Sachen mitbringen, keine schweren Pullis oder dicke Jacken, sondern sucht euch irgendwie diese Outdoor-Kleidung. Das lohnt sich. Frühbuchen hat sich bis jetzt immer bewährt. Ich bin kein Freund von Last Minute. Kann man Glück haben. Frühbuchen hat sich bei mir bisher immer bewährt. Falls jetzt jemand sagt, na ja, was kann man ja auch spontan vor Ort machen, dann kommt er vielleicht nicht so günstig. Ist halt immer so eine Frage.
Vergleichst du das immer dann? Guckst du dann irgendwie Wochen später nochmal, was kostet es jetzt? Oder woher weißt du das dann sicher?
Nee, das jetzt nicht, weil was bringt mir das, wenn ich dann mich ärgere, weil es dann. Aber ich vergleiche natürlich schon so ein bisschen, wie die Preise sind. Manchmal steht ja auch jetzt gerade 20% günstiger als sonst zu der Zeit oder sonst was, whatever. Ist auch mal die Frage, ob das stimmt. Da bin ich mir mal nicht ganz so sicher, ob die das nicht machen, damit man schnell bucht. Weiß ich jetzt nicht. Stornierungsoption ist immer so eine Frage. Fand ich, aber hat geholfen. Wir mussten schon auch ein paar Sachen stornieren, weil wir dann innerhalb der Reise ein bisschen was umgeplant haben oder was nicht geklappt hat. Kommt man dann am Ende wieder billiger raus. Weißt du? Also, das muss man ein bisschen für sich abwägen. Abschwellendes Nasenspray gibt es hier nur auf Rezept. Dieses
Krass.
abschwellende Nasenspray rettet dein Leben, wenn du in Cusco bist. Weil ich habe so eine, weiß ich nicht, so eine fette Nase gehabt und das hat es wirklich gerettet und du hast immer so blutige Kruste in der Nase. Deswegen brauchst du auch ein rückfettendes Nasenspray oder eine Nasensalbe. Das sind auch noch so Sachen, die ich empfehle. Guten Lippenschutz, auch Lippenschutz hier mit Sonnenschutz drauf, ne, diesen SPF-Lippenschutz und Lippenschutz für trockene Lippen auch zu empfehlen. Deine Haut wird sehr schnell sehr trocken werden in Cusco. Und genau, letzter Tipp: ChatGPT fragen. Was sind typische Speisen in den jeweiligen Städten, wo du unterwegs bist? Und dann einfach gucken und googeln, wo man die essen kann. Ne? Da will ich jetzt keine Empfehlungen geben. Das sprengt einfach den Rahmen. Wir sind wirklich schon weitaus über der Zeit. Ich komme auch zum Ende. Es war jetzt wirklich Input Overload. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und du konnten ein bisschen was mitnehmen.
Ich fand's mega spannend. Ja, ich hatte ja gar keine Ahnung, wo oder wie oder was. Und ich habe dir einfach jetzt nur gespannt zugehört. Und also echt, ich muss mir da Bilder nochmal zu angucken und das mal diese Route irgendwie auf so einer Karte nachverfolgen. Und klingt auf jeden Fall nach einem absoluten geilen Abenteuer. Und ja, freue mich da sehr für dich, dass du das erleben durftest.
Es gab natürlich noch viel mehr zu erleben und zu sehen, aber das sprengt den Rahmen. Und ich denke, für alle, die diese Podcast-Folge jetzt als Vorbereitung vielleicht nehmen, lohnt sich das schon, gerade mit den Dingen, die ich jetzt in meinen Koffer gepackt habe heute. Genau, damit die nächste Reise wirklich unbeschadet, ja, bestanden werden kann. Und ich würde sagen, wir kommen zum Ende, oder? 40 Minuten, Junge, wir sind schon wieder gut dabei.
Junge. Okay, Girl, dann sag mir mal, was du jetzt noch auf unsere Playlist packst.
Ich packe auf unsere Handgepäck Spotify Playlist heute. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Nach 3 Wochen Deutsch sprechen ist mein Spanisch schon wieder ein bisschen schlechter geworden.
Wenn nicht, wird sich irgendwie da jemand melden, dass wir wieder irgendwas falsch ausgesprochen haben.
Der Song heißt Si antes te hubiera conocido von Carol G. Oder Carol G, I don't know. Ist super der gute Laune-Song. Ist eine Kolumbianerin, soweit ich weiß. Man hört es auch in der Pronunciation, wie sie Spanisch spricht. Ich kann es nicht mitsingen. Das klingt so, als hätte sie eine Kartoffel im Mund.
Ach, krass.
Weil in Peru sprechen die Leute, also du hast ja vielleicht mehr Ahnung, weil du schon in Kolumbien warst. Bei mir ist es so, ich kenne ja nur peruanisches Spanisch und das ist sehr, sehr klares, sehr, sehr gut ausgesprochenes Spanisch. Da ist nichts mit irgendwie hier mit Zunge und Lippen komisch formen, sondern ich kann es einfach so aussprechen, wie es da steht.
Also das schlimmste Spanisch ist eigentlich in Andalusien, wo du überhaupt nichts
Ja.
verstehst. Wo die Anfang und Ende verschlucken und so schnell reden, dass du gar nichts mehr verstehst.
Ja, von Mainland Spain brauchen wir gar nicht sprechen. Ich habe noch Handgepäck. Klassisch hatten wir eigentlich auch schon, aber würde ich trotzdem empfehlen. Ohrstöpsel, Augenmaske. Ganz wichtig. Piranha sind laut. Auch nachts, auch abends.
Das wundert mich nicht. Ich glaube, das ist ganz Südamerika.
Und wenn man so einen langen Tag hatte, vom Wandern kommt und einfach schlafen will und um 12 Uhr noch die Mucke draußen laut ist, dann brauchst du das einfach. Und dann waren auch die Vorhänge nicht dicht genug und es hat geblinkt zu Weihnachten und geleuchtet. Und das ist nicht wie bei uns, so ein bisschen auf ästhetisch
Nee.
gemacht. Nee, nee, das ist Rummel. Das ist einfach
Ja.
nur. Ist einfach nur Rummel.
Sowas in Kolumbien auch.
Und ich dachte eigentlich, also weiß nicht, es hat die ganze Zeit ins Zimmer geblinkt mit allen Farben,
Ja.
die der Regenbogen hergibt. Und ich dachte, was ist das? Bin ich in der Disco gelandet? Ja, dementsprechend. Und eine Feuchtigkeitsmaske, so eine Tuchmaske, nochmal abends draufpacken. Die lasse ich dann auch über Nacht drauf, ist mir scheißegal. Das ist so richtig
Krass.
in meine trockene Haut ein. Ziehen und danach geht es mir auch wieder besser. Also,
Die hast du dann auch wieder abgekriegt, oder
ja, die kann man dann
siehst du
so
deswegen jetzt
abziehen.
so frisch aus, weil du jetzt eine Maske drauf hast?
Nee, nee, das ist meine glowy skin from the jungle.
Ja, nice. Aber braun bist du immer noch nicht.
Meine Arme sind braun, guck mal, siehst du das?
Nee, ich glaube, das
Ja.
ist Dreck.
Okay, ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns ganz bald wieder, wenn es heißt Peru-Tagebuch, wenn es heißt neue Städte erkunden, wenn wir uns ein bisschen auf die Metropolen in Europa und auf der Welt ein bisschen konzentrieren. Also, falls ihr Leute kennt, die Lust haben, bei uns remote mitzumachen, meldet euch, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns bei Instagram unter Handgepäck-Podcast, Handgepäck.podcast. Und dann würde ich sagen, hasta luego.
Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss.
Und was packst du immer in dein Handgepäck? Dieser Podcast ist eine Produktion von Franziska Reinhardt und Sebastian Eichner.
Alex Exclusives. Weitere Informationen auf www.alex-berlin.de.